Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und ich bin Weva. Hi.
Und ich bin Tom von First Lefty.
Hallo ihr beiden. Ich freue mich, dass ihr hier seid und diesmal auch wirklich hier. Normalerweise habe ich ja 99% meiner Gäste irgendwo anders sitzen und wir machen jetzt per Videocall. Und da ihr nicht so weit weg seid, könnt ihr gleich noch zu kommen. Ihr seid nach Oldenburg gezogen. Das ist eben 30 Minuten wird er wahrscheinlich gefahren sein.
So ziemlich. Ja.
Freue ich mich sehr, auch mal hier wieder vor Ort mit jemandem zu sprechen, was dann noch ein viel angenehmeres Setting für mich ist, einfach wirklich die Leute auch direkt angucken zu können. Also deswegen freue ich mich doppelt, dass ihr hier seid. Natürlich auch, weil ihr da seid, um eure Musik euch und auch das neue Album vorzustellen. Und bevor wir jetzt aber so auf die Musik komplett einsteigen, könnt ihr vielleicht mal ganz kurz so einen kurzen Intro geben. Wer oder was ist First Lefty? Seit wann macht ihr das? Und dann gehen wir so ein bisschen in die musikalische Richtung und dann kümmern wir uns auch um die Songs vom neuen Album.
First Lefty ist eine betrunkene Schnapsidee, die zur Band geworden ist und die beinhaltet Tom an der Gitarre mit drei Saiten und mich am Schlagzeug beziehungsweise an drei Trommeln. Ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, ein Schlagzeug zu nennen. Und das war eine betrunkene Idee, einfach Musik zu machen, irgendwas anders zu machen. Und hat uns dahin geführt, dass wir jetzt nicht nur diese EP aufgenommen haben, die ja schon draußen ist, sondern jetzt hier mit unserem Debütalbum im Gepäck sitzen.
Das war einfach so eine, ja, wie soll man sagen?
Schnaps-Idee.
War eigentlich zu viel britisches, günstiges Dosenbier.
Wir waren in Wales. Das erste Mal habe ich dich mit zu meiner Family nach Wales geschleppt, zu einer Hochzeit. Und saßen wir dann so an so einem Pier. Und ich habe schon vorher Songs geschrieben und war halt einfach so in der Krise. Diesen berühmten Writer's Block.
Ja.
Und jedes Mal, wenn ich mir dann zwei, drei Bierchen getrunken habe, fing ich jedes Mal an zu jammern, so, oh, ja, ist alles gleich, Musikszene ist alles gleich.
Aber man hat es auch nur schon gesehen.
Und ich war viel zu verkopft, weißt du, also so, oh, ist das Pedal, das Overdrive-Pedal oder welche Akkordmuster müssen es sein, und hatte mich da so komplett verheddert, und irgendwann drehte sich Weva um und meinte so, okay, entweder du hältst jetzt die Fresse oder du änderst was. Aber ich kann mir das nicht mehr länger anhören. So, was soll ich ändern? Was soll ich ändern? Und da fragte Weber, okay, du musst wieder zurück aufs absolute Minimum, so um das wieder von Grund auf aufzubauen. So, und was braucht man, um einen Song zu schreiben? Und drei Akkorde, keine Ahnung. Und dann meinst du recht schnell so, ja, und drei Trommeln, irgendwie ein Backbeat kriege ich auch noch hin, drei Trommeln kriege ich gespielt, und dann musst du auch was ändern und spielst eine Gitarre mit drei Saiten. Und das war einfach ein Witz, den
wir auch erstmal wirklich als Witz haben stehen lassen und einfach auch nicht mehr weiter verfolgt haben, bis irgendwann Tom irgendwas aus dem Proberaum holen wollte und ich sah halt irgendwie das Schlagzeug da stehen von seinem vorherigen Drummer, und ich habe vorher keine Musik gemacht. Ich wollte aber irgendwie immer Schlagzeug spielen. Ich fand es immer cool und habe mich dann da halt hingestellt. Also ich spiele ja auch im Stehen und fand es irgendwie geil. Also ich komme aus dem Kickboxen und dachte, die Trommeln, die können halt auch was aushalten. Und dann, ich spiele ja nicht viel, aber ich spiele das sehr überzeugend, glaube ich, was ich spiele. Und das hat Tom dann einfach inspiriert, einfach mit einer anderen Haltung ans Schreiben, glaube ich, auch ranzugehen oder Musik zu denken.
Das heißt, du hast vorher auch nicht irgendwie Bezug zum Schlagzeugspielen gehabt oder sonst irgendwie, sondern aus der verrückten Idee. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich es dann vielleicht doch mal ausprobieren.
So ein bisschen, genau. Und mal gucken, ob es mir überhaupt steht oder ob ob ich da irgendwie was finde, was mir Spaß macht. Und ja, also ich kann es gar nicht mehr wegdenken.
Ich weiß auch noch den Moment, wie Weber dann einfach so die Becken und alles an der Decke gestellt hat. Und ich weiß noch, zuerst hast du dich hingesetzt, aber der Drummer war ein großer Typ und der Hocker war so mega hoch. Und dann,
nee, daran lag es gar nicht. Nee? Es lag jetzt nicht an einer Hockergröße, sondern es lag bei mir wirklich daran, dass ich es falsch fand zu sitzen. Ich hatte das Gefühl, ich kriege die Kraft nicht, die es braucht. Also ich wusste jetzt auch nicht viel von Schlagtechnik oder Stickhaltung oder so. Aber ich dachte, also bei mir kommt ganz viel Spiel aus dem Bauch. Und ich dachte, ich muss halt irgendwie die Haltung kriegen, um ausholen zu können. Und im Sitzen schaffe ich das nicht. Und
ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, also ich konnte es auch selbst kaum glauben, dass sie noch nie Schlagzeug gespielt hat. Aber ich stand davor und war so, wow, okay, spannend. Und dann habe ich mir sofort einen Seitenschneider geholt und dann habe ich drei Seiten abgeschnitten.
Ja, anpassen. Drei Trommeln, drei Seiten.
Ja, genau.
Das war der Deal, ne?
Und dann ist eigentlich kein Klauser entstanden.
Ging alles recht schnell. Und dann musste ich aber auch erstmal zu meinem Verstärker und den wirklich ziemlich weit aufdrehen, weil Weber laut spielt. Und das war cool. Und dann, ich meine, es war spät Corona, es gab nichts zu tun. Und dann war dann irgendwie so, entweder wir verbringen noch eine Nacht vor Netflix und machen halt nichts. Oder wir gehen in den Proberaum und machen einfach ein bisschen Kratz.
So. Ja, also so entstehen aus den verrücktesten Ideen manchmal, wenn man es denen einfach fließen lässt, die spannendsten Geschichten. Also das ist ja
Dinge passieren, das ja.
Und einfach, wenn man auch es schafft, sie so passieren zu lassen. Es gibt ja immer so viele äußere Zwänge, in denen man eventuell steckt, egal wie viel man sich vornimmt oder so. Deswegen.
Ich glaube, das war das Gute bei uns, denke ich manchmal so ein bisschen in Retrospektive, wenn uns Leute irgendwie so fragen, wie das entstanden ist, denke ich manchmal, ich glaube, das Gute war, es war ein Witz und wir wollten nichts. Und ich glaube, das hat uns so frei gemacht. Also wir wollten nie irgendwie das professionell machen oder groß auf Tour gehen oder ein Album haben. Wir wollten es einfach für uns tun. Und das hat uns, glaube ich, einfach so frei gemacht, dass wir einfach was tun konnten. So.
Dann hat es ja aber auch gar nicht so lange gedauert bis zur ersten EP. Also das war ja Ende Corona. Dann muss das ja so 22 vielleicht gewesen sein. Und anderthalb Jahre später ungefähr die EP. War ja dann auch schon.
Ja, es war eigentlich alles einfach, wie sagt der Eimann, wir haben das Pferd von hinten
aufgezogen.
Wir haben ja dann einfach wahllos drauf rumgesponnen. Wir hatten ja nichts zu tun. Also wir waren beide in Kurzarbeit oder hatten unseren Job während Corona verloren. Und also, was haben wir gemacht? Wir haben dann zuerst gedacht, wir machen so eine Fake-Kampagne. Wir haben dann ein Fotoshooting gebucht mit einem Fotografen, der hier auch aus vor Ort von Oldenburg kommt, der wirklich so Hochglanzbilder gemacht hatte.
Weil ich bin ein Riesenfan von ihm seit Jahren. Es war mein größter Wunsch, von Holger Eimer geshootet zu werden. Ich dachte aber immer, ich bin halt kein Model, also so, ne? Aber irgendwie wollte ich immer einen Grund finden, dass ich mal oder wir dann irgendwie vor diese Linse kommen. Und das war dann der Grund. Wir hatten eine Band.
Weil wir fern noch keine Songs.
Man muss gar nicht heiraten oder irgendwas machen, um dann extra mal einen Grund zu haben, das Ganze dann ja auf Bilder hinzubekriegen. Aber es ist ja auch, ja, manchmal muss man es dann einfach tun.
Genau.
Aber wie gesagt, dann hatten wir dieses Fotoshooting, zwei Wochen nachdem wir die Band gegründet hatten. Und haben dann ein sehr, sehr cooles Foto, haben wir auf Sticker gedruckt und sind dann zu dem Zeitpunkt waren dann, ja, machten die ersten Kneipen auf und haben überall diese Sticker mit dem Bandnamen verteilt, als hätte es uns schon ewig gegeben.
Wo war der zu dem Zeitpunkt? In welchem Ort war der?
Köln. Und haben halt die in jedem Klo, in jeder Venue, in jeder Kneipe, überall, wo wir uns aufgehalten haben, haben wir halt diese False Lefty-Sticker hingeklebt. Und daraufhin wurden wir gebucht, wegen diesem Sticker.
Okay.
Und als Vorvorband. Und ja, sieht vielversprechend aus, das Foto. Und ja, in zwei Wochen könnt ihr da und da den Slot haben. Und wir so, ja, okay, machen wir. und wir hatten halt nichts.
Ich habe da zu dem Zeit eine Gasch.
Wir hatten irgendwie so eine Vorform von Come Closer oder so, ne?
So Jams,
ne? Genau, aber es war halt irgendwie alles mehr wackelig. Come Closer, Tanqueray, irgendwie sowas stand so in den Grundpfeilern, aber es war halt nichts ausgearbeitet. Es war halt
alles so Mambo-Jumbo-Text. Ne? Das war jedes Mal, waren die Texte anders. Aber wir haben gesagt, okay, pass auf, wir sagen dem jetzt zu und dann müssen wir jetzt in den nächsten 2 Wochen das Headless zusammenschustern. Und
glücklicherweise hat der Veranstalter gewartet, bis der Einlass vorbei war. Also der hat uns nicht zum Einlass spielen lassen, sondern glücklicherweise gewartet, bis dann irgendwie eigentlich der Support gespielt hätte, dass uns auch ein paar Leute gesehen haben. Also es war irgendwie so eine ganz coole Geschichte auch von wirklich dieser erste Auftritt, den irgendwie...
Auf wie viele Songs seid ihr gekommen in den 2 Wochen, um die dann zu präsentieren?
Es waren die Songs, die es dann auf die Debüt-EP geschafft
haben. Okay.
Ich glaube, es waren 6 oder so.
Ich wollte sagen, 6 und auf die. Dann seid ihr aber sehr produktiv gewesen.
Ja, wir haben uns halt einfach keinen Kopf gemacht. Das hat echt geholfen. Ja, ja.
Wir haben einfach Ideen, die wir für gut befunden haben und die am nächsten Tag auch noch gut waren, einfach weitergesponnen und ja. Das ist bis heute eigentlich ein bisschen unsere Devise.
macht ja auch Sinn, wenn man das so gestartet hat, das auch einfach zu gucken, was passiert, dann einfach auszuprobieren, ohne sich da jetzt dann wieder das nächste aufzubuckeln oder was dann ja manchmal ganz schnell gehen kann. Komme ich nochmal ein bisschen zurück, weil wir ja ein bisschen versuchen wollen, Sachen zu erklären. Also natürlich muss ich nach den Bandnamen fragen. Wie ist der entstanden? Auch auf die Schnelle und wie kam es?
Es kommt vor allem von diesem Zitat, ne?
Ich habe szenische Forschung, also es ist sowas wie angewandte Theaterwissenschaften, studiert. Und da liest man relativ viel, so sehr philosophische Texte. Und es gibt eine Schriftstellerin, die hat irgendwann mal gesagt, I'd rather be a bad feminist than no feminist at all. Und das fand ich total überzeugend, weil ich mich immer auch ein bisschen frage, was bedeutet eigentlich dieser Feminismus und was ist eigentlich guter Feminismus? Und wir haben es für uns so ein bisschen aufs Linkssein gedreht. Also was bedeutet Linkssein? Was ist gutes Linkssein? Was ist schlechtes Linkssein? Und haben dann irgendwann daraus gemacht, I'd rather be a false lefty than no lefty at all.
Okay.
Und daher kam dann so ein bisschen dieses Statement, wir sind halt false lefties und es ist besser, false zu sein, aber ein Lefty als gar kein Lefty.
Okay. Klingt einleuchtend. Ich habe eher schon an irgendwas gedacht, was Technisches. Du hast dann irgendwie auch noch die Gitarre umgestellt und hast auf links gespielt oder keine Ahnung. Das waren so meine...
Das ist die kurze Erklärung.
So, das waren ja meine Ideen, wenn man so drüber nachspinnt. Wo würdet ihr eure Musik, die man ja gar nicht so richtig einordnen kann, aber zumindest ansatzweise, wenn man es erklären müsste, mit welchen Elementen arbeitet ihr, weil wenn sich das jetzt jemand anhören will, gut, meine HörerInnen hören jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich so viel Klassik oder sowas, aber dass sie schon mal so eine Richtung haben, auf was sie sich da einlassen.
Ich meine, alles schimpft sich ja gerade Post-Punk und das ist ja, kann ja irgendwie alles und nichts sein. Aber ich würde eher sagen, dass wir so aus dem Indie-Alternative-Bereich kommen und legen großen Wert auf Melodien und so rough unsere Konstellation ist und auch so rough unser Sound auch ist, würde ich behaupten. Und ich meine, vor allem in der Aufnahmetechnik und im Mix kann es für uns nicht rough genug sein. Nichtsdestotrotz, wenn es um Songwriting geht, sind wir nicht, ja, kann es nicht schön genug sein. Also Da mögen wir einfach das klassische Songwriting und
aber da mussten wir auch ein bisschen Zeit, glaube ich, vergehen lassen, um uns das auch selbst einzugestehen. Ne? Also die EP hat Ansätze davon, aber da hatten wir einfach auch noch eine große Punk-Attitüde, die wir so nach außen stellen wollten, von der wir uns jetzt auch auf einem neuen Album ein bisschen verabschieden, wenn man das so sagen darf. Wo wir einfach auch immer mehr zulassen, dass es einfach auch in Ordnung ist, was Schönes stehen zu lassen, wenn es einfach schön ist. Und genau. Und es ist halt dennoch sehr beatlastig und trotzdem rough und man hört halt einfach auch, glaube ich, nach wie vor, dass es wenige Elemente sind, die das produzieren, ne?
Genau, weil also da wird nicht gemogelt. Es sind halt 3 Trommeln keine Becken und meine Gitarre hat 3 Saiten. Das ist alles sehr minimalistisch. Das, die Devise ist halt, mit wie wenigen Elementen kann man gute Songs schreiben. Und ja, das fordern wir jedes Mal heraus.
Ja, also es muss ja eigentlich zwangsläufig schon beatlastig sein bei der Konstellation. Ansonsten wärst du dann nur mit der Gitarre oder so. Das ergibt sich ja aus der ganzen Geschichte raus. Ich überlege dann immer, wenn ich dann so eine Band habe, wo ich merke, okay, das könnte was werden mit dem Podcast oder möchte ich gerne machen oder wie auch immer. Die tauchen ja bei mir auch dann immer irgendwann irgendwie schon mal auf den Horizont auf, sonst wird man ja gar nicht irgendwie drauf kommen. Entweder wenn es irgendwie einer vorgeschlagen hat oder super toll, wenn man Spotify finden kann. Es macht auch immer ganz tolle Vorschläge von Musik und so weiter. Und ich bin nicht so ganz drauf gekommen. Ich weiß, dass ich irgendwann einen Song, ich glaube, das war The Fortunate von eurer ersten EP, irgendwann mal vorgestellt habe im Podcast, das weiß ich. Ich weiß aber nicht mal genau, warum. Ich weiß nicht, ob ich das schon zu Zeiten war, dass ich mit Martin drüber gesprochen habe. Kommen wir zu Martin Becher, kommen wir nachher noch. Oder ob der sich wirklich einfach nur bei mir zu wilde Weise durch Konstellationen, wie auch immer der Algorithmus ist, bei mir reingespielt hat. Das war so der erste Aha-Effekt von euch bei mir. Cool. Und fand ich damals schon recht spannend. Hab das dann immer so nebenbei noch ein bisschen weiter verfolgt. Aber natürlich, wenn man so viel vorbereitet, so viel Musik vorgeschlagen kriegt, dann taucht vieles auch wieder ein bisschen ab. Aber umso schöner ist es, dass ihr jetzt wieder bei mir aufgetaucht seid, sozusagen. Und ein bisschen darüber sprechen wollt. Und was mich damals fasziniert hat, und da hast du gerade, wie wir schon gesagt, das geht ein bisschen weg davon. Also diese raue Punk-Attitüden, die aber sehr, sehr pur waren, weil aufgrund der Konstellation mit diesen beiden Instrumenten nur, hat mich schon irgendwie sehr gecatcht. Also so von den verschiedenen Geschichten haben ja einige Leute schon versucht, in irgendwelche Richtungen zu machen, aber es war eben so, es hätte auch irgendwo in der Garage teilweise aufgenommen werden können erstmal und dann guckt man sich das Ganze nochmal an und guckt mal, ob man das noch ein bisschen anders macht. Nicht jeder Song ist so gewesen, aber das war sehr, sehr authentisch. Authentisch ist, glaube ich, das Wort, was da so am ehesten für mich aufgefallen ist. Und umso spannender fand ich dann so die Weiterentwicklung, die du auch eben gerade schon angesprochen hast, dass eben die Songs jetzt immer noch, klar, auf der gleichen Basis beruhen, aber eben das Spektrum ein bisschen größer ist. Also die Platte, die wird heißen oder heißt Time Will Tell, ist das richtig? Es ist auch wieder, ich mache mich immer an meinen Standard setzen, arbeite ich mich ein bisschen ab, aber deswegen stelle ich ihn jetzt auch. Es gibt ja nur keinen Titel auf der Platte, der Time Will Tell heißt. Das kann ich schon mal verraten. Und dementsprechend natürlich auch die Frage, wie seid ihr auf den Albumtitel gekommen?
Das ist unser Opening Track.
Genau, der Song heißt Throwing Words.
Genau.
Und da ist eine Zeile.
Genau, da ist die Zeile drin. Und Time Will Tell war irgendwie so ein bisschen, dass wir es für uns die ganze Zeit gesagt über jeden Song, den wir geschrieben haben. Ich meine, wir hatten, ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber fürs Album, wir hatten unzählige Songs geschrieben. Und unser Credo war ja immer so, okay, welcher Song wird die Zeit überdauern? Welchen Song werden wir noch in 2, 3, 4 Wochen gut finden? Und Time will tell if the song was good. Also ich meine, es gab so oft Situationen, wo wir im Proberaum waren und waren so, boah, das ist ein grandioser Song, den wir jetzt gerade geschrieben haben. Und dann hörst du den 2, 3, 4 Tage später und bist so, war vielleicht doch gar nicht so gut.
Das geht doch noch besser.
So, und für uns auch einfach unsere Lieblingsalben. Alben, die auch einfach die Zeit überdauert haben.
Was wäre gar nicht mein Beispiel?
Oh, ja, haben wir nur letztens drüber geredet, ne? Welche Alben aus dieser ganzen Nuller-Indie-Zeit sind gut gealtert. Und ich finde, da ist verblüffend wenig. Muss ich ganz offen zugeben, aber sind für mich persönlich ist immer noch Jamie T. Mhm. Panic Prevention ist, das habe ich mit 13, 14 gehört und das kann ich immer noch hören und das Time is Shown. Das ist einfach
ein absolut grandioses Album ist. Und ich finde, gute Alben brauchen Zeit, um zu zeigen, ob es gut ist oder nicht. Und ich finde, wir schmeißen jetzt einfach das Album raus und time will tell, ob das
ja gut ist oder nicht. So, das wissen wir vielleicht jetzt nicht. Das soll der Zuhörer vielleicht auch sich selbst eine Meinung
bringen. Reden in 10 Jahren nochmal drüber.
Ja, was mir auffällt oder was mir aufgefallen ist, dass eigentlich so ziemlich jeder Song, ich konnte jetzt nicht alle gleich viel hören, aber immer irgendwas Bestimmtes hat, was mich gecatcht hat. Also entweder eine Textzeile, die sich wiederholt, die sehr prägnant ist, oder der Start, das Gitarrenintro, was dann teilweise sich mal vervielfältigt hat in dem Song, oder dass es heraussticht, weil es viel knarziger ist als alle anderen Songs oder so. Also es gibt immer so einen Punkt, und da fange ich auch gleich mal mit der ersten Vorab-Single an. Admit Defeat heißt die ist im August rausgekommen. Und da wiederholt sich diese Textzeile You fuck in the class you're born. Das ist was sehr Prägnantes, finde ich. Was ich beim ersten Anhören schon gar nicht mehr aus dem Kopf gekriegt habe. Das ist, ich weiß nicht. Was ist der Hintergrund von dem Song, vielleicht von dieser Zeile? Kann mir ein bisschen was zu sagen?
Naja, es ist You die in the class you were born, gibt es schon. Es hat ja auch so ein bisschen was mit unserem Leben und mit unserer Beziehung zu tun, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ja auch mit so einem kleiner Art von Klassenkampf, die wir ja bandmäßig auch, ohne es wirklich austragen zu wollen, auch führen.
Ja, also ich meine, also wir beobachten ja, das ist klar, die ganze Kulturszene ist links und woke und hey, super, gut dafür. Aber die ganze Kultur- und Bandszene und Musikerszene besteht ja zum großen Teil aus Bildungselite und Leute aus betuchtem Hause.
Ja.
Und ich meine, da gibt es ja Studien drüber. Ich meine, die BBC hatte da, glaube ich, letztens irgendeine Untersuchung geführt, dass es ein verschwindend geringer Anteil an Leuten in der Kultur- und Musikbranche gibt, die noch aus der Arbeiterklasse kommen.
Beziehungsweise die es in Anführungszeichen schaffen. Also das ist ja auch so die Frage, ne? Also ob du es für dich irgendwie zu Hause machst und dann aber eigentlich 9-to-5 arbeitest und die Kinder noch hast, oder ob du quasi damit Geld verdienen kannst, was auch immer das dann bedeutet, dass man damit Geld verdient.
Ich meine, wir müssen ja nicht drüber reden, dass es natürlich für Bands gerade einfach absurd schwer ist, damit Geld zu verdienen. Und das ist ja gar keine Stimmen mehr. Oder verschwindend geringe Stimmen in der Musikszene gibt, die aus der Arbeiterklasse kommen. Mhm. Und ich meine, das ist dann vielleicht irgendwas, wo wir unseren Kampf führen können. Wir sind zwei Arbeiterklassenkinder und ich war keine Klasse geboren. So, man lingelt immer nur
in seinem
Gefilde, in seinem Bubble. So, und irgendwie ist es klischeehaft, dann diesen You die in the class you were born Satz umzudrehen, aber irgendwie haben wir gedacht, so, okay, das ist fucky. Ich weiß nicht, es wird in irgendeiner Konversation zwischen uns irgendwann mal gefallen sein. Und oh, so klischeehaft es ist, haben wir gedacht.
Das ist wieder der Hang zum Schönen.
Ja, genau.
Wie sieht sich ganz gut als Aufhänger? Wie, wenn du sagst, das ist, könnte das in unserer Konversation gefallen sein, wie passieren bei euch die Songs? Also ganz am Anfang ist klar, ihr musstet erstmal jetzt hier ein bisschen was abliefern. In 2 Wochen haben wir unseren ersten Auftritt. Das ist natürlich dann ein bisschen anders wahrscheinlich, das Herangehen an so eine Geschichte, als wenn man sagt, okay, jetzt machen wir, jetzt gehen wir das nächste große Projekt an, LP oder wie auch immer. Passiert das trotzdem noch so zwischendurch oder
immer
auch anders?
Nee.
Also eigentlich immer, ja. Genau die Frage, ob sie die Songs dann aufs Album schaffen. Das ist dann nochmal eine andere. So, wieder beim Time Will Tell. Aber eigentlich immer noch viel Impulsivität drin, ne? Und viel
mehr Bauch als Kopf.
Also ja,
versuchen, so wenig drüber nachzudenken wie möglich. Also wenn wir uns hinsetzen und versuchen, Texte zu schreiben, dann
gibt es meistens nichts. Also es muss für uns eher emotional Sinn ergeben als.
Und dabei ist es auch relativ egal, was zuerst da ist. Also ob jetzt zuerst eine Melodie ist oder ein Beat oder ein Text oder was auch immer. Aber irgendwas, also das hast du vorhin so schön benannt, so irgendwas sticht heraus. Das ist, glaube ich, bei uns auch häufig der Fall. Irgendwas sticht bei uns emotional irgendwie heraus und denken, okay, daran wollen wir uns irgendwie abarbeiten. Und dann entsteht daraus dieser Song.
Zum Beispiel bei Admit Defeat, glaube ich, war es so, ich hatte diese Gitarrenmelodie und dann kann sein, dass wir vielleicht 2 Minuten, nachdem ich die Gitarrenmelodie hatte, darüber geredet haben und dieser Satz fiel und wir haben gedacht, oh, super, dann bauen wir den jetzt einfach ein und oftmals bauen wir den ein als Lückenfüller, um einfach einen Song weiter auszuarbeiten und dann bleiben die Lückenfüller.
Die Lückenfüller bleiben bei uns und stehen das, kann man schon so sagen, ja.
Na, vielleicht passt es dann auch einfach.
Ja.
Das ist dann auch eher die Intuition und findet das dann die weitere Umsetzung dann direkt irgendwie so im Proberaum oder im Studio, also um einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt unsere Idee, jetzt probieren wir ein bisschen aus und dann macht es gleich Blob oder habt ihr sowas schon fast fertig und geht dann erst bisschen rein, das weiter zu produzieren, ist aber auch das falsche Wort wahrscheinlich. Umzusetzen, würde ich mal sagen.
Die Songs sind schon immer ziemlich fertig, bevor wir ins Studio gehen. Also die Songs sind auch meistens schon mehrfach auf der Bühne erprobt, um zu checken, ob die auch auf der Bühne funktionieren. Also wieder bei Time Will Tell. Also die Songs müssen ja auch gut live funktionieren. Und im Endeffekt spielen wir die ja nicht anders ein. Also wir gehen ja ins Studio und spielen die Sachen genau so ein, wie wir sie auf der Bühne spielen. Außer, dass wir dann gegebenenfalls jetzt bei dem Album haben wir dann die Vocals geoverdubbt. Bei der EP haben wir selbst das nicht gemacht. Also bei der EP war es dann so, dass hier Martin von Fortuna Ehrenfeld eigentlich im Endeffekt versucht hat, einfach unseren Live-Sound einzufangen. Und das hieß einfach, dass wir in einem sehr gut akustischen, klingenden Raum unser Live-Set gespielt haben und auch gleichzeitig gesungen haben. Und dann war es das auch so ziemlich. Ne? Und so gehen wir eigentlich immer ins Studio. Also ja. Es ist ja nicht viel Klimbim, es ist ja auch nicht viel. Wir machen nicht viele Overdubs.
Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, so einen Tag lang uns dann zurückgezogen und Overdubs gemacht. Und das ist dann irgendwie so, habe ich den so ein bisschen Erinnerung, also Zaubertag, weil wir dann quasi eigentlich das ganze Album, was wir einfach so relativ rough da so reingezockt haben, uns angehört haben und jeder hat einfach einen Klimbim dazu gemacht, den er oder ich halt eben, den Tom oder ich gefühlt habe. Und dann sind da halt irgendwie, keine Ahnung, Piano-Seiten gezupft worden oder irgendwie sind wir auf irgendwelchen Trashbecken rumgesprungen oder so. Und dann gibt's halt das ist dann unser Feinschliff.
Der Feinschliff.
Das ist eigentlich alles schon ziemlich drin.
Ja. Aber wenn wir so ein bisschen musikalisch noch weiter. Der zweite Song heißt Daddy. Hat das was damit zu tun, ihr habt jetzt Nachwuchs bekommen?
Nein, gar nicht.
Ich wollte es halt sagen, aber ich habe den Text einmal noch so kurz so durch, hat gar nichts damit zu tun, aber
den haben wir geschrieben, bevor schwanger warst, ne?
Ja.
Nee,
einfach gar.
Also andere Bezüge. Ja.
Ja,
es war eigentlich, wir waren auf St. Pauli und da gibt es den Kometen, so hieß die Kneipe, in der wir da waren. Und da schauten wir auf ein Poster von
Hank Williams.
Hank Williams, danke.
Und darunter stand ganz, ganz in großen, dicken Buchstaben: My son calls another man daddy.
Das war die B-Seite.
Es war die B-Seite.
Also, egal, war ein Poster einer Single des Hank Williams-Hits. Ich weiß, ich kenne den nicht.
Ich auch nicht. Also der Name sagt mir was.
Genau, so ein Country-Sänger, ne, der 50er Jahre. Und da war die B-Seite halt, My son calls another man but daddy. Und dann waren, keine Ahnung, wir saßen halt da und gucken halt die ganze Zeit auf diesen Poster und waren halt so.
Und wir haben uns ein Bier nach dem anderen Bier bestellt und haben die ganze Zeit eigentlich rumgesponnen. was man daraus eigentlich noch Schönes machen kann.
Was für Bedeutung, ne?
Das.
Genau. Und dann haben wir das.
Einiges. So.
Dann haben wir es ins Handy gesungen und genau so. Also wir wussten auch genau, was die Drums machen sollen. Wir wussten genau, was die Gitarre machen wird. Und dann ist das auch so aufs Album gekommen.
Ja. Spannend, wie ein Verlauf dann ist, mit sich von so einem Plakat, was da irgendwo, Poster, was da irgendwo hängt. Dann geht es dann plötzlich ganz schnell.
Ja.
Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr, die geht jetzt um euch einzeln die Frage, irgendwie einen Song, der euch besonders wichtig ist, den HörerInnen vorzustellen, wo ihr sagt, okay, der liegt mir aus welchen Gründen noch Inhalt, könnt ihr ja dann erzählen. Besonders am Herzen, weil, keine Ahnung, die Entstehung oder warum immer so ein Song besonders an einem Zeitpunkt ist einfach, es gibt es ja meistens so. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da jeder einen, wo er was drüber erzählen möchte.
Bei mir ist es, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern ich muss mich jetzt entscheiden, ist es unser allerletzter Song, den wir auf dem Album haben. Das ist der Boat Song. Ich kann auch gar nicht mehr viel zur Entstehung sagen. Der ist relativ spät entstanden im ganzen Prozess. Und da war ich auch schon Mutter, beziehungsweise wir waren Eltern. Und ich hatte schon auch so einen ziemlich Mutterschaftshirn. Für alle Mütter da draußen, die wissen, was es bedeutet. Also ich war, glaube ich, einfach auch viel abgelenkt. Und irgendwann hörte ich einfach auch, wie Tom, glaube ich, diese Textzeile mir vorgelesen hat, auch so ein bisschen, ah, guck mal, ich habe das im Gehirn und wollte dir es zeigen. Und er schrieb irgendwie, stay awake and make beds for the sinking ship. Und ich fand das so bezaubernd schön, weil es in mir ganz, ganz viele Bilder aufgemacht hat. Und dann gab es irgendwie auch den Gitarrenriff dazu und relativ schnell dann irgendwie auch die Drums dazu. Und ich habe mich zu der Zeit einfach auch intensiv, weil ich irgendwie auch versucht habe, meine Stimme zu finden fürs Album, weil ich einfach sehr, sehr viel singe, was ich vorher nicht getan habe. Ich habe dann auch viel Mazzy Star gehört, um quasi, weil das, glaube ich, so stimmlich eine gute Referenz ist für mich. Und habe ich da irgendwie viel eingehört, dann bin ich irgendwie spazieren gegangen. Und sie hat einen Song, wo sie eben auch über ein Schiff singt, das da irgendwie am Horizont ist. Und irgendwie irgendwas mit der Farbe Blau. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Ich habe das danach auch nicht mehr gehört. Aber irgendwie hat es mich in dem Moment total gepackt. Und irgendwie war ich so, geil, ich will das auch singen. Also ich finde das so berührend und ich möchte dazu irgendwie auch meine Stimme liefern. Und das ist irgendwie für mich ein Song, der einfach, glaube ich, sehr ausgefuchst ist für unsere Verhältnisse und eigentlich ist, glaube ich, auch gar nicht wirklich aufs Album geschafft hat, weil wir eben auch dachten, ja, okay, der ist so neu. Also wird der irgendwie die Zeit überdauern und wir spielen ihn live als vorletzten gerade und jedes Mal freue ich mich drauf. Ich freue mich jedes Mal, wenn er auf der Platte kommt. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir ihn live spielen. Der hat für mich einfach so eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist kein Single-Kandidat, es ist kein catchy Song, aber es ist ein perfekter Finisher und für mich irgendwie ein ganz, ganz emotional wertvolles Stück.
Na, ich habe den auch bei mir draufstehen tatsächlich, weil ich, wir kommen auch gleich nochmal zu, du singst eben tatsächlich im Gegensatz zu der EP einiges mehr und der startet eben auch relativ klar, auch klar mit der Stimme und dann baut er sich irgendwie immer mehr auf und zum Schluss es wird irgendwie immer gewaltiger, dann wird auch die Gitarre verzerrter und irgendwie es kommt jetzt nicht der extrem große Knall am Ende, was dann jetzt noch für so einen Abschlusssong vielleicht auch noch ein Teil wäre, aber das ist schon, ja, das fühlt sich schon viel geplanter an als viele andere Sachen, die teilweise mehr aus dem Bauch raus kommen sind. Also das, was du gerade gesagt hast, da habt ihr auch schon ein bisschen was ein bisschen dran gearbeitet und schön, dass der Song das noch drauf geschafft hat, Angie. Mhm. Auch schön, dass du angefangen hast, dich zu trauen, zu singen. Also das gibt dem Ganzen nochmal was ganz Besonderes, auch wenn das nicht immer und überall ist und unterschiedliche Anteile des Singens, aber es ist noch ein Teil, der jetzt dazugekommen ist, der das noch vielfältiger macht. Komm mal zu deinem Song, Tom. Wie sieht's aus?
Ich glaube, ich entscheide mich für Throwing Words, für das erste,
nee.
Für den Intro-Track. Und ich kann gar nicht so schön beschreiben, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, warum. Ich kann dir nicht sagen, warum ich den Song so mag, weil normalerweise ist es ja auch so, dass wir sehr klar sagen, so, okay, guck mal, das ist eine coole Hookline, oh cool, das ist eine super schöne Textzeile. Der Song ist, man nehme Dr. Oetker, Beatles, Songbuch, Strophe, Refrain, Strophe, Bridge, Strophe, fertig. Der hat kein Refrain, der großartig aufgeht, der hat keinen krassen Gitarrensound, der hat keinen krassen Beat. Trotzdem finde ich den total schön. Und ich spiele den total gerne live und ich weiß nicht warum. Ich nehme dir das einfach als Beispiel dafür, dass man vielleicht manchmal einfach nicht erklären kann, warum man einen Song mag oder nicht mag. Aber
also, wie gesagt, sind ja auch deine persönlichen Eindrücke. Ich kann das jetzt auch so, na, kann da jetzt auch so viel nicht zu sagen. Ich kann dir nur sagen, die einzigen zwei Wörter, die ich mir dazu notiert habe, als starker Opener habe ich mir aufgeschrieben. Also, sind wir darauf schon ein bisschen einig, dass das doch gar nicht so zum Untergehen
ist. Also, es war halt einfach so ein Song, der kam so aus dem Nichts. Ich weiß noch, ich habe sehr viel Young Fathers zu dem Zeitpunkt gehört und hatte noch zuerst irgendwie so experimentiert mit so einem Bass-Synthesizer und war so, oh ja, vielleicht kriegen wir das irgendwie so. Und wo du dich auch umdrehtest, meinst du zu Tom, das ist absoluter Quatsch, das ist reinmachst, das passt überhaupt nicht zu Force Lefty Konzert. Aber spiel doch einfach mal die Akkorde auf Gitarre, so wie du es immer machst. Und fiel der Song eigentlich so in 2 Minuten dahin und der Text, den hat man einfach so hingeklatscht und den haben wir einfach nie geändert. Ich kann ja nicht sagen, worum es da geht. Das ist eigentlich auch egal.
Frage ich auch gar nicht nach.
So, und der fiel so vom Himmel und keine Ahnung, ich finde den schön.
Ist ja auch ein bisschen poetisch, dass ich jetzt gerade unabgesprochen den Closer und du den Opener.
Stimmt.
Ja.
Und der ganze Rest dazwischen dann. Dazwischen. Ja, ich komme nochmal zurück auf das, dass du eben mehr singst und was eben dementsprechend, wenn man es vorher schon gehört, auch auffällt. Und ich glaube, es ist aber nur ein Song, wo du wirklich komplett so die Lead-Vocal singst, oder? Also jetzt bei 4-7 Hello ist das?
Genau.
War das von Anfang an dein Song? War das von Anfang an klar?
Nee, das war nicht klar. Das war irgendwie, ist es einfach auch entstanden. Ich kann auch gar nicht mehr genau, also irgendwie merke ich so ein bisschen jetzt gerade so im Erzählen, mit diesem ganzen Prozess, warum wir Dinge entschieden haben, wie sie entschieden haben, weiß ich gar nicht mehr. Bei 4-7 war es irgendwie dann die logische Konsequenz, ich glaube, weil es einfach meiner Tonlage stand.
Ich weiß warum.
Ah, du weißt es. Okay, bitte, hilf mir.
Weil wir relativ schnell entschieden haben, dass der Song keine ausgeprägten powernden Drums braucht, wie alle anderen Stücke.
Ah, das kann
ein Problem gewesen sein. Du musst ja immer gucken. Also wie sind wir wieder, die Songs müssen live funktionieren. Und ich meine.
Ja, was kriege ich gespielt und gesungen gleichzeitig?
So, genau. Und das zweite Song, wo die Drums halt nicht so dominant waren, denn du hast singen können und dann war es auch noch genau deine Stimmlage. Und dann,
ja. Und dann kam das so und dann war halt irgendwie auch so ein bisschen. Das war bei der EP auch schon so mit You're Welcome, dass ich dann einfach auch so ein bisschen textbeauftragt bin und eben auch dann mein Input da irgendwie textlich reingebe, was ich eigentlich gerne immer so ein bisschen bei Tom als Muttersprachler lasse. Und genau, es ist, also auf dem Album war es auf jeden Fall für mich ein spannender Prozess, meine Stimme zu finden und sie auch so einzusingen, also wirklich mich zu trauen, da irgendwie auch im Raum zu geben. Weil eigentlich dafür bin ich nicht angetreten. In der Idee, die
Band. Du wolltest einfach nur ein bisschen Sachen zerlegen mit den Schwanznicks.
Ja, das war tatsächlich auch ein bisschen Martin Bechler schuld, weil er hat bei der EP dann immer das schon so forciert, so komm, lass Weber mehr und da muss irgendwie die weibliche Stimme noch mehr rein und
Dann konntest du es ja auch verblüffend gut. Und dann bei der EP war es ja dann dieses eine Stück, was du einfach nur eingesprochen hast. Und wir waren alle so hinter mir sprühen und so. Gute Stimme.
Ja, das kann ich gar nicht beurteilen, glaube ich. Dafür höre ich mich noch zu wenig oft auf irgendeine Aufnahme. Ich höre mich immer noch und denke so, ach du Scheiße, warum?
Das denke ich da zum Podcast immer noch.
Das ist echt auch nicht auch.
Das ist eben so. Also ich glaube, da würde ich mich auch nie wirklich dran gewöhnen. Aber ich fand das ganz smart mit der Textbeauftragten. Das eine ganz smarte Geschichte. Ich habe schon, und du hast auch gerade wieder von Martin Bechler gesprochen, der Fortuna Ehrenfeld, ich würde mal sagen Mastermind, er würde wahrscheinlich mich jetzt lang machen und würde tausend andere Sachen dafür finden. Lang machen kann er gut, aber ich biete das jetzt mal so als Wort an. Martin, verzeih mir, wenn du es hören solltest. Vielleicht hast du einen besseren Begriff dafür, aber er ist jetzt auch gerade, wir haben jetzt gerade Ende Oktober und der ist auch gerade im aktuellen Podcast, ist ja schon zum dritten Mal bei mir Podcast gewesen. Fortuna Ehrenfeld, eine meiner absoluten Lieblingsbands, auch Köln wahrscheinlich, wäre jetzt dann auch meine nächste Frage, wie seid ihr an Martin Bechler und alles, was so drumherum passiert, gekommen?
Ich glaube, er ist auf uns gekommen.
Okay, noch besser.
Ich glaube, so rum. Und ich glaube, noch nicht mal er ist auf uns gekommen, sondern Biggie ist auf uns gekommen. Also, wenn ich das richtig eruiere, wir haben damals, als wir dann uns dazu entschieden haben, dann doch eine Aufnahme zu machen von Tanqueray, haben wir so eine kleine Release-Party im Lo-Fi-Store gegeben. Und da war Biggie.
Und gute Freundin von Martin.
Ja. Genau, und von uns mittlerweile auch. Und Biggie, glaube ich, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schrieb Biggie oder schickte Martin ein Foto von uns. Und dann schrieb Martin zurück, so, warte, den Typen kenne ich doch. Und der hat eine Band jetzt mit dem Mädel oder was. Und dann meinte Biggie, ja, und das war cool. Und dann hat sich, glaube ich, Martin mit uns auseinandergesetzt. Okay. Ja?
Ja, und was? Genau, wir hatten ein, zwei Singles schon draußen mit einem anderen Produzenten und Martin, so wie er ist, ne, sagt er ja live, genau mein Schnack, Aufnahmen, scheiße. Und dann sagten wir ja, dann mach du doch besser. Und dann sagt er, okay, scheiße, fett, machen wir. Und dann hat er es besser gemacht. Und das ist dann die EP.
Und das dachte ich, wollte ich vorhin eigentlich schon kurz gesagt haben, also auch so diese Entstehungsgeschichte der EP und auch die Entstehungsgeschichte von dem Album jetzt sind durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, deswegen darf es auch so unterschiedlich klingen. Weil mit Martin, das war, eigentlich sind wir ins Studio gegangen, um einen Sound zu finden und einfach mal um zu gucken, wie klingt First Lefty eigentlich? Also wie kann man diese Live-Energie gut auffangen und irgendwie printen und so. Und letztendlich waren wir, glaube ich, 7 Tage im Studio, haben unglaublich viel Wein und Bier getrunken und einfach geredet, gegrillt, sind ab und zu in den See gesprungen und haben dann zwischendrin einfach die Songs reingespielt.
So wie sie live halt auch spielen, ne?
Genau, und das war einfach so diese pure Momentaufnahme von, das war jetzt im Raum und das kommt auf die EP. So.
Ja, das ist ja schon Fortuna Ehrenfelds Arbeitsweise. Ich hatte nicht mit Schwab, wie gerade das Interview gehabt hat, da waren die auch gerade zum kurzen Bandproben für die Konzerte in Köln, in der Philharmonie. Und da war auch alles andere. Aber nicht so viel Proben. Also doch, das auch, aber das Ganze drumherum.
Genau.
Ich meine, wir, der ganze Prozess mit Martin war, stehen daneben wie so zwei junge Padawane. Also, das ist spannend, mit ihm zu arbeiten. Und ich meine, er ist wirklich maßgeblich daran beteiligt, dass wir
und ich muss
hier sind. Ne?
Ich war ein total Fangirl auch. Ne? Also ich war ein großer Fortuna Ehrenfeld-Fan auch schon davor. Und ich weiß noch, es gab so diesen einen Moment, wo wir eigentlich quasi schon am Ende waren und er kam dann an und meinte so, ah ja, aber bei The Fortunate, weil du es auch gerade gesagt hattest, da muss am Ende noch irgendwie so ein triolisches Ding drüber, irgendwie, keine Ahnung, dieses Tell Us To Go Home, das muss irgendwie mantraartig. Und dann guckt er mich an und meinte, Warte, weißt du, was triolisch ist? Und ich habe ihn angeguckt, ich habe keine Ahnung. Stand er mit mir da im Raum und hat mir quasi eigentlich geholfen, den Takt zu finden. So. Und ich dachte so, das ist doch absurd. Ich wollte nie Musik machen und jetzt stehe ich hier mit Fortuna Ehrenfeld und sitze.
Ja, lass es einfach, ja.
Und das war irgendwie schon auch so ein Moment, wo ich realisiert habe, okay, jetzt wird's ernst.
Ja, aber das war wirklich, ist nach wie vor toll, mit ihm zu arbeiten. Ich erinnere mich, gut, bei dir war er dann behutsamer, beziehungsweise bei dir kam es dann schneller zum Erfolg. Ich weiß noch, es wird Come Closer gewesen sein von der EP. Ich habe vorher immer so eingesungen und dachte so, okay, wenn du singst, es muss ja wehtun, dass es gut ist. Du musst ja alles reingeben, dass es wehtut. Und habe dementsprechend auch immer viel, weit über meine Tonlage eigentlich gesungen und habe gebrüllt und so, damit ich für mein Empfinden alles gebe. Und dann kam ja mal über das Talkback, also dieses Intermischpult, diesen Knopf,
ja,
was man als Künstler dann auf den Kopfhörern dann hört. Und so, Junge, wer hat dir wehgetan? So, komm mal runter, mach mal weniger. Und ich sage, okay, hab dann noch weniger gemacht. Und jedes Mal kam immer viel zu viel. Viel zu viel. Brüll nicht so. Bis zu den Zeit, ich denke so, ey, ich spreche den Text doch nur, Martin, was willst du von mir? Super, genau. Und ich weiß so, okay, pass auf, soll ich dir den nur einsprechen? Und dann meinte Martin irgendwann so, du, pass auf, schreib den Text ab, lies mir den vor. Und dann habe ich eher ziemlich trotzig den Text wirklich aufgeschrieben, den ich zwar schon auswendig konnte, habe mich ins Mikrofon gestellt mit diesem Blatt Papier und habe aus Trotz habe ich diesen Text eingesprochen. Fertig. Und dann höre ich nur über den Kopfhörer, dann über das Talkback. Super, wir haben einen Take, danke. Und ich bin so, wait a second, der verarscht mich jetzt. Und dann sehe ich aber dich und Matthias. Ich so, komm rüber, hör dir erstmal an. Und das hat halt einfach für uns oder für mich als Sänger auch einfach super viel gemacht, weil ich habe immer gedacht, man müsse so viel reintun und sich ja auch irgendwie verstellen, weil man ja selbst nicht gut genug ist. So, man muss es alles geben, damit man mehr ist als man selbst. Bis Martin meinte so, wo du mir jetzt gerade den Text vorgelesen hast, warst du. Das war das Authentischste, was du abliefern konntest. Und das reicht. Das ist alles, was du haben möchtest, was der Zuhörer haben möchte. Und ich war so, wow, das war so ein Eye-Opener für dich. Das war wirklich wegweisend für mich und auch wie ich jetzt mit Faust Lefty singe, weil ich singe jetzt eigentlich in der Tonlage, in der ich spreche und
hat sich da einiges geändert.
Es hat sich total viel geändert, ja. Ich werde nicht mehr so high sein auf Gigs.
Habt ja auch was für sich. Wie sieht's aus mit Gigs? Seid ihr jetzt viel unterwegs? Ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor. Wir haben gerade schon ganz kurz angerissen, dass ihr Nachwuchs habt. Ist das überhaupt so möglich? Oder
das ist richtig toll möglich.
Ja?
Wir kommen ja jetzt gerade so, wir stecken eigentlich ein bisschen in der Tour gerade. Haben jetzt gerade Tourpause, ein paar Off-Days. Und wir sind gerade, wir schwelgen immer noch so ein bisschen in Begeisterung, wie toll das möglich ist, mit einem Kind zu touren. Wir sind auch meiner Mutter sehr dankbar, die gerade als Babysitterin mitkommt und einfach auch allen Veranstaltern und so der ganzen Road Crew, die einfach das auch mittragen, dass sie ja einfach auch das akzeptieren, dass da einfach manchmal Prioritäten anders gesetzt werden oder es einfach ein bisschen museliger und lauter zugeht. Aber so im Großen und Ganzen ist Tourleben einfacher mit einem Kind als Studioleben. Und
in dem Alter wahrscheinlich noch. Das wird dann irgendwann wahrscheinlich anders.
Nein, gerade ist es.
Es erfordert halt einfach mehr Planung.
Ja. Ja,
natürlich.
Also wir schauen natürlich immer, dass wir nie Strecken über, keine Ahnung, 300 Kilometer mit ihr machen, weil irgendwann wird natürlich der Maxikosi ungemütlich und ihm
voll. Es wird unglaublich langweilig im Auto.
Voll. Und dann, ja, die Tourplanung bestimmt das Kind.
Genau.
So ein bisschen.
So, ja. Und das heißt, wir haben dann immer Off-Days, also wenn wir dann irgendwie so eine Strecke, keine Ahnung, wir hatten jetzt auf Tour vorletzte Woche? Weiß ich nicht mehr. Die Strecke Wiesbaden-München. da war klar so, boah, ey, das werden wir nicht in einer Rutsche machen.
So. Ja, dann München, Köln oder so, ne? Also das macht man sonst, klar, aber mit Kind geht das einfach nicht.
Genau, dann müssen wir dann mal Off-Days dazwischen planen und dann fahren wir, wo haben wir Zwischenstopp gemacht?
In der Eifel irgendwo.
Nee, zwischen Wiesbaden?
Ah, nee, nicht zwischen Wiesbaden und München, natürlich nicht. Aber also von München.
Und das wäre ansonsten um mich hin.
Genau, so die Ecke.
Genau, das war schön. Ja, in so einer schönen Weinregion. Also es ist dann irgendwie natürlich, kann man das jetzt auch positiv sehen, dass man da irgendwie einfach auch Ecken entdeckt, die man sonst nicht entdecken würde, weil man dann irgendwie einfach ein Off-Day irgendwo in between macht. Aber ganz abgesehen davon, das ist einfach wirklich, wir haben das Gefühl, wir haben einfach auch ein Kind, was das Tourleben mag. Also sie findet das irgendwie super, die ganzen neuen Leute und alle Shaker mit ihr und alles irgendwie. Sie kann Rührei essen jeden Morgen, das findet sie super. Also das läuft, glaube ich, für sie sehr, sehr, sehr gut auf Tour.
Wenn ihr es verraten habt, wie alt ist euer Kind?
15 Monate.
Okay.
Also.
Da bricht man noch alle Herzen.
Ja.
Ja, ja, ich komme nochmal zurück zu den Songs, zumindest zu einem. Queen of Lefty, alleine nur, weil der Titel das so ein bisschen hergibt. Könnt ihr mir dazu ein bisschen zu erzählen? Wer bist du, Queen of Lefty? Oder Philipp, mit dir jetzt komplett falsch? Oder man kann ja wieder, ja, ist ja schön, wieder alles rein zu interpretieren, deswegen frage ich einfach mal.
Ja, und eigentlich darf man dann gar keine Antwort drauf geben.
Okay, damit haben wir die Pflicht abgeschlossen.
Wie war das? Noel Gallagher sagt ja auch irgendwie, was sein Wonderwall ist oder sein Bild. So, das stimmt.
Heinz,
sollen wir erzählen?
Ja, erzählen.
Der Riff war einfach komplett abgezockt von Kings of Leon. Sex of All. Und dann hieß der Arbeitstitel halt Kings of Lefty, nicht Kings of Leon. Und
das fand ich scheiße. Ich wollte nicht Kings of Lefty haben. Ich wollte irgendwas wenigstens mit einer Queen drin haben. Und dann, ja.
Okay.
The Queen is dead.
Und ja.
Ja, dann geht's dann schon. Ja, ja, total klasse. An den Songs, noch ein anderer, weil er wieder in eine ganz andere, also nicht ganz andere Richtung geht, aber eben das Scheppernde und Krachende und Schräge so ein bisschen noch rausarbeitet oder einfach in sich hat, zu rausarbeiten ist oder nicht, ist The Stay. Ich finde, der ist so, geht so ein bisschen, ja, ein bisschen in die andere Richtung, weil da ist auch noch ein bisschen mehr, ich will ja nicht sagen, ist keine Melodie, nein, würde ich nie, aber das ist eben einfach so, da wird dann immer, wird es ein bisschen lauter, dann kracht auch ein bisschen mehr selbst deine Stimme. Finde ich, ist jetzt nicht so wahrscheinlich absichtlich schräg. Ich war also schräg auch wieder.
Ich weiß, wie du meinst.
Ja. Du weißt, aber ihr, ja. Oder ihr wisst, was ich meine. Das kann man immer so schlecht beschreiben, ohne den Künstler nahe zu treten.
Das ist okay. Er sitzt gegenüber, er packt keiner das Bier auf, dann steht halt nicht einem nahe. Da ist ja da ist darauf ein Bier.
Ja, also da,
du.
Nee, ich krieg dir mal. Alles gut. Bleibt auch im Podcast, das wird nicht rausgeschneiden.
Tschüss.
Hier, wie sieht's aus? Wie hast du dich da anstrengen müssen, schräg zu sehen? Oder wie wolltest du da wirklich was rauslassen? Da konnte ich wahrscheinlich keiner bremsen, oder?
Ich glaube, das ist nochmal so ein Song, wo ich so singe, wie ich halt vielleicht damals gesungen habe.
Ja.
Wer, ich kann noch nicht mal sagen, warum wir uns dafür so entschieden. Der macht unheimlich viel Spaß live, haben wir festgestellt. Also live. Auf dem Album, ich glaube, das war Track 6, hat er einen eher unscheinbare Position. Live haben wir den, glaube ich, als zweites jetzt gerade auf der Tour, weil der rüttelt irgendwie so gefühlt immer alle wach und der macht einfach Spaß, an den Verzerrer anzuschmeißen und einfach let's go. So. Ich kann dir noch nicht mal sagen, ich glaube, der Riff kam als erstes und dann hattest du, glaube ich, relativ schnell den Beat auch irgendwie da drunter und dann war auch wieder so ein Song, der fiel so vom Himmel und dann darf man da nicht so viel drüber nachdenken, denn irgendwann kam es dann auch recht schnell, dass du den Refrain mitgesungen hast. Mhm. Ich glaube, da war sehr, sehr viel Pixies Referenz, sehr viel so dieses so laut, leise.
Ja, kann gut hinkommen, ja.
Dieses Pixies haben es ja auch oft umgedreht, also das normalerweise sind ja die Strophen leiser und dann bricht dann der Refrain auf bei dem Song haben wir es halt einfach bewusst umgedreht und haben die Strophen volles Brett gemacht und dann die Refrains so in sich kollabieren lassen. Und ich kann sein, dass der Ansatz so war, dass wir gesagt haben, wir schreiben jetzt noch einen Song wie die Pixies. Ich weiß nicht.
Ja, auf alle Fälle. Also gefühlt kommt das dem, was ihr vorher gemacht habt, so den ersten Ansätzen am nächsten und auch wo wir vorhin waren, uns gegen zu wehren, Schubladen aufzumachen, aber das geht dann erst am ehesten in die Richtung des Punk oder des Post-Punk oder was auch immer. So. Das tut ja auch mal gut, einfach dann einfach nur krachen zu lassen und ja.
Absolut.
Animiert ja auch zum Mitspringen, also von daher.
Spannend, genau, springen. Also wir haben auch echt irgendwie so ein Tempo gesucht.
Ja, ein Jumper ist ja...
Wo die Leute hüpfen können.
Ja. Wird es denn jetzt mit der Veröffentlichung des Albums nochmal... Habt ihr jetzt einige, oder habt ihr alle Songs des Albums schon live präsentiert? Oder es gibt gar nicht so eine Album-Release-Tour oder sowas?
Nee,
sei es im Flow.
Es ist quasi unsere Album-Release-Tour, nur dass wir quasi eigentlich in Force Lefty Money wieder das Pferd von hinten aufzäumen und... erst die Tour spielen und dann das Album. genau, es wird jetzt noch eine Single vorab geben, genau am Freitag, dann The Cake und dann kommt das Album und dann werden wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen Pause machen.
Dead Letter kommt
noch. Dead Letter kommt noch, genau. Wir machen keine Pause, wir verstehen Dead Letter Support. Kurz vorm Album, aber ist es noch.
Ist okay.
Und dann haben wir schon einfach Lust, im Frühjahr nochmal was anzusetzen. Aber bis dahin wird das Album ja auch erstmal gehört werden und dann schauen. Time will tell. Genau.
Ja, ihr wart gerade bei Martin Becher und seinem Kosmos, der ja eben auch noch ein bisschen mehr gemacht hat, der mit Romy Hausmann da eben die jetzt eigentlich schon zwei Projekte gemacht hat, die er jetzt auch versucht, glaube ich, zu kombinieren, wenn er da mit ihr auf Tour geht. Seid ihr da auch noch mit involviert oder macht ihr das alleine? Also ich weiß auch, dass es gibt zumindest einen Song Viva Las Vegas, wo ihr mit drin steht, sozusagen in den, als Autoren und als...
Genau. Ich glaube, das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen für einen Song, eine Band mit Baby Nitzan.
Natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr dann Background-Band für die Projekte seid, sondern...
Nein, ich glaube, es war so ein One-Off-Song, der mit Romy und Martin gemacht haben. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht.
Ist auch ein toller, also erstmal ist der Song toll, die Texte von Romy Hausmann sind so und so outstanding. Also ja.
Es ergänzt sich so wunderschön. Also als sie uns damals gefragt hatte, haben wir uns das kaum vorstellen können, was das bedeutet, irgendwie auf ihr Spoken Poem da irgendwie... unserem Punk-Trash zu liefern und dann,
Hat es ja doch gepasst. So,
ja,
das ist gut, also absolut hörenswert. Von daher ist das immer wieder spannend, was zum einen Romy macht, als auch das, was Martin dann immer wieder in Angriff nimmt. Also von daher. Und umso schöner, dass ihr jetzt nochmal jetzt die Tour schon vorher gemacht habt und dann hätte passieren können, wahrscheinlich stand schon alles, dass irgendwo ein Track runterfliegt, weil der live gar nicht funktioniert, aber wahrscheinlich stand schon alles fest, oder? wie lange hat es gedauert von das Feststand, welche Tracks drauf sind und dann alles zum Feinschliff und zum Pressen und weil da wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr noch einen runterzuschmeißen, weil er auf der Tour gar nicht läuft.
Das ist eine gute Frage. Es war schon ein längerer Prozess, muss man sagen. Also wir haben schon 14 Songs auch aufgenommen. Von Demos hatten wir wahrscheinlich so 30, 40.
Ja, ja.
Und dann wird halt ausgesiebt und dann wird das Sieb immer feiner. Ne? Und dann ich glaube, wir haben ja der Vorteil ist, wir spielen ja viele Gigs, wo die Leute uns ja auch noch gar nicht kennen. Das heißt, die Leute kennen vielleicht noch nicht mal die Songs der EP. Das heißt, wir können super viel ausprobieren und dann spielt man da vielleicht mal hier zwei neue Songs und guckt, wie die ankommen oder wie sich's anfühlt, die zu spielen, und da hatten wir ja jetzt auch nochmal irgendwie ein, zwei Jahre Zeit, viel rumzuprobieren, welche Songs funktionieren, und ich glaube, in Haldern haben wir dann 14 Songs aufgenommen,
fanden es aber dann auch irgendwie cool, ein kurzes Album zu machen mit 11 Songs. Und, sagt man immer so platt, oh, killer, no filler.
Das kann man auch mit 14 schaffen.
Das war was für 14 durchaus, aber wir dachten irgendwie für ein Debüt versuchen wir hier irgendwie jetzt gerade nicht auch zu großkotzig zu sein und den Hörern zu viel abzuverlangen und waren irgendwie so fein auch so mit den Übergängen und wie es dann war und dann waren halt standen diese 11 da so und dann hätte es irgendwie alles, was noch draufgekommen wäre zu viel gewesen.
Genau, uns war halt auch wirklich wichtig und genau, was du sagst, Übergänge, also wir haben wirklich geschaut, das ist dramaturgisch, also klar, das hoffe ich, macht ja wahrscheinlich jede Band, zu schauen, wie dramaturgisch die Songs ineinander fließen. Aber da wir halt das Album live aufgenommen haben, wir immer prinzipiell ohne Klick aufnehmen, ohne Metronom und nicht die ganze Zeit auf Aufnahme haben und dann Dinge passieren lassen, hört man halt auch sehr viel, wie du Sticks aufhebst zum Beispiel oder ich meine Pedals drücke oder wir kurz noch irgendwas zueinander sagen. Und wir wollten solche Sachen unbedingt drin lassen.
Ist wie das Wiederaufmachen im Podcast.
Genau. Ja. Und irgendwie hatte sich das dann angeboten, diese Reihenfolge und diese Tracklist irgendwie so zu haben, weil die Songs, wie du dann deine Snare ausmachst oder die Songs so schön ineinander flossen, was wir gesagt haben, reicht doch.
Kommen wir noch zum letzten Werbeblock, nämlich also, das Album ist fertig quasi, es kann erworben werden, wahrscheinlich auch vorbestellt und ich glaube, zu wissen, dann auch auf Vinyl, ne? Das ist ja auch noch eine extra Sache. Habt ihr denn ausschließlich auf Vinyl? Viele machen ja schon gar nicht mehr auf CD. Ich
mir auch überlegt.
Ja,
aber wir haben eine CD dabei, weil wir hatten dann doch einige Nachfragen und genau, wir haben eine Vinyl gemacht und eine CD und ja, das reicht auch.
Du verkaufst den Leuten.
Wir haben eine super tolle Vinyl gemacht mit einem wunderschönen Inlay. Alles Fotos von dem wunderbaren Holger Nitschke. Und genau, und eine wunderbare CD mit einem wunderbaren CD-Case. So, also wenn man das aufmacht, dann hat das quasi so drei Seiten. Aha. Und so der aufmerksame Hörerin wird gemerkt haben, wir haben uns auch beim CD-Case was gedacht. Also es macht beides haptisch Spaß. War das gut verkauft?
Das war super vergammelt, das hört sich schon an.
Ich habe eigentlich gedacht, dass du jetzt so sagst, okay, du kannst vorbestellen bei.
Ach so. Ja, dafür müsste ich die Adressen auswendig. Ja,
guckt einfach einmal auf
unsere Website. Genau. www.forslefty.com, da ist das dann drauf.
Ja, ihr beiden, schön, dass ihr hier bei mir gewesen seid.
Also für die Einladung.
Ja,
für die Einladung.
Schön, dass ihr das alles so toll erzählt habt. Ich freue mich sehr, dass ihr hier wart und danke, dass ihr hier wart. Danke für das Bier. Dankeschön. Und
eine Platte kriegst du mir auch gleich.
Ja, bedanke ich mich jetzt im Voraus auch schon. Und ja, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Tschüss.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.